Die Worte des Herrn aus dem Epheser 4, die Verse 17 bis 24. Epheser 4, 17 bis 24. Mahnung zu Gott gefällig im Leben. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, fremd dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben, zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit.
Heute Morgen möchten wir uns mit einem Kampf, so habe ich es mal betitelt, beschäftigen, den wir vermutlich alle kennen und der uns immer wieder hauptsächlich auch innerlich vor eine große Herausforderung stellt. Da wir ja alle noch hier auf der Welt sind und leben und verschiedenen Angriffen Satans auch ausgesetzt sind, die uns womöglich schwer zu schaffen machen. Dennoch wollen wir uns ja ermutigen damit, dass der Herr Jesus Christus, wenn wir ihm voll und ganz vertrauen, den Sieg bereits auch errungen hat für uns und wir uns deshalb nicht zu fürchten brauchen. Und anhand einiger Textstellen wollen wir uns auch bewusst machen, dass der Herr ganz genau weiß, was wir brauchen und was uns gut tut. Einsteigen will ich dennoch mit einem Vers aus dem Römerbrief, Römer 6, den Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Es gibt unter vielen anderen mindestens einen Text aus dem Neuen Testament in der Bibel, der uns bis ins Mark und Bein erschüttern muss. Mir ging es zumindest so, als ich den hörte und der mich auf diesen Gedanken für heute Morgen brachte. Und er muss uns erschüttern, wenn die Liebe Christi uns bereits erreicht und er unser Leben verändert hat. In dem Vers, den ich eben gelesen habe, gibt es den Ausweg aber aus diesem Dilemma der ewigen Verkommenheit und des Todes durch Sünde hin zur Gnadengabe Gottes im Herrn Jesus Christus, der den Menschen ewiges Leben schenken will, und zwar allen Menschen. Deshalb soll dieser Text, zu dem wir auch gleich kommen werden, auch anderen Menschen zur Besinnung verhelfen. Denn nichts steht in der Bibel, was nicht einen Grund hat. Und die Menschen sollen auch umdrehen, damit sie gerettet werden und das ewige Leben in Jesus ererben können. Zu Beginn des Römerbriefes schreibt Paulus, dass die Menschen sich von allerlei Dingen bis hin zu Tieren selbst einen Gott geschaffen haben. Das betrifft uns heute nicht mehr, oder? Sie haben sich selbst einen Gott geschaffen, der aber mit dem Gott, so wie ihn uns die Bibel vorstellt, nichts zu tun hat. Und von dem lebendigen Gott sie sich schließlich abwandten. Sie verehren das Geschöpf, aber nicht den Schöpfer des Himmels oder den Schöpfer der Erde oder des Lebens insgesamt. Nachdem Paulus den Römern versicherte, dass er sie unbedingt einmal besuchen wollte, um ihnen das Evangelium der Gnade und des Glaubens an Jesus Christus vorzulegen, so sagt er ihnen eben auch, dass es viele Menschen gibt, die, obwohl Gott schon in der Schöpfung zu erkennen ist, sich ihren eigenen Gott zurechtbasteln, der sie aber nicht vor dem kommenden Zorngericht Gottes erlösen könnte. Erlösen kann nur der Heilende, der Helfende, der Liebende und der lebendige Gott der Gnade, der selbst als Mensch zu uns gekommen ist, um die Welt zu retten im Sohne Jesus Christus. Wer diese freigeschenkte Gnade aber nicht annehmen will, der wird ins kommende Gericht Gottes fallen und hat keine Entschuldigung darüber, Gott nicht geglaubt zu haben. Von welchem Gericht aber sprechen wir? Johannes 3, Vers 19. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Hier lesen wir davon, dass dadurch, dass Jesus Christus auf die Welt gekommen ist und die Vergebung der Sünde und Schuld jeden Menschen anbietet, denn er ist das Licht, der Mensch aber nicht umdrehen will, sie dem Gericht und dem Zorn Gottes nicht entfliehen können. Doch jeder, der Jesus Christus glaubt, ihn als Herrn und Heiland angenommen und ihm sein Leben übergeben hat, indem er seine Schuld ihm bekannte, gerettet ist und in die Herrlichkeit beim Vater eingehen wird, um dort die Ewigkeit zu verbringen. Alle, die es aber nicht annehmen, werden überrascht werden vom Tag des Gerichts Gottes. Denn der Herr Jesus wird wiederkommen und alle, die auf diesen Tag voller Sehnsucht gewartet haben, seine Kinder dürfen sich freuen und alle anderen werden wohl vor Kummer und Ehrfurcht im Herzen erstarren. Und Petrus warnt ebenso wie Paulus und viele andere in der Schrift, dass es eine Überraschung sein wird für viele, die nicht glauben wollen. 2. Petrus 3, Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Wenn wir von der Liebe Gottes in Jesus Christus reden, so dürfen wir diese Wahrheit auch nicht verschweigen. Auch wenn es aus der Mode gekommen ist, vom Gericht Gottes zu sprechen, denn das ist unbequem, unangenehm, so wollen wir uns gegenseitig ermutigen und nicht runterziehen. Aber eines ist klar, der, dessen Leben jetzt schon dem Mann von Golgatha gehört, Jesus Christus, muss auch keine Angst vor dem kommenden Gericht haben, denn alle Schuld ist bereits bezahlt und wir leben in der Freiheit der Kinder Gottes. Bist du frei? Bin ich frei? Und damit leben wir im Frieden vor Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Jetzt werden oder könnten ja einige sagen, die Welt argumentiert ja immer so, da haben wir es ja wieder. Gott ist ein strafender Gott und lässt schon so viel Unheil auf der Welt zu, dass wir gar nicht glauben wollen oder könnten, dass es diesen liebenden Gott überhaupt gibt. Wo ist die Liebe und warum sollen wir uns solch einem Gott anvertrauen, der das ganze Böse in der Welt zulässt und wir so viel Unheil um uns herum sehen? Mensch, hast du dich schon einmal gefragt, warum solche schlimmen Dinge auf der Welt überhaupt passieren? Gibt es da nicht bei dir die Überlegung, dieses Heil, das Gott dir anbietet und dafür seinen einzigen Sohn aus Liebe geopfert hat, anzunehmen, um das Leben zu ergreifen, erst recht jetzt, wenn doch das Böse auf dieser Welt noch zu sehen ist und das Chaos regiert, bevor es einmal ein zu spät gibt? Und gibt es da nicht die noch viel konkretere Sicht auf die Dinge, die die Welt so in das Chaos gestürzt haben? Die Bibel hüllt sich darüber nicht in Schweigen, warum alles sozusagen den Bach runtergeht. Und Paulus schreibt an die Römer in Kapitel 1 und deshalb diese lange Einführung, weil es wirklich ein Text ist, der manche vielleicht ekelt. Römer 1 ab 24, darum hat Gott sie dahingegeben in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit ihre Leiber untereinander zu schänden. Sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt, und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihrer Wollust zueinander entbrannt, indem sie Männer mit Männern Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben, in einem verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht ziemt, erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Ohrenbläser, Verleumder, Gotteshasser, Gewalttäter, hochmütige Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern ungehorsame, unverständige, treulose, ohne natürliche Liebe, unbarmherzige. Obwohl sie Gottes Rechtsforderungen erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Harter Stoff. Weil der Mensch die Wahrheit und das Licht Gottes in Jesus ablehnt, lebt sie so, wie Paulus es hier schildert. Und das schon seit dem Sündenfall. Einmal schickte Gott eine Flut, die die verdorbenen und sündigen Menschen vernichtete, bis auf 8 Seelen, die an Gott glaubten und gerettet wurden, weil sie Gott mehr gehorchten als den damaligen Umständen oder den Menschen, die sie schließlich verspotteten. Wenn wir uns umschauen, leben die Menschen heute genau wieder so wie zu Zeiten vor der Flut. Doch jetzt schickt Gott keine Flut mehr, das hat er versprochen, die alles Leben vernichten sollte, sondern er sandte seinen Sohn, der uns aus diesem bösen Übel erlösen will. Und nicht nur kurzzeitig mit Hilfe einer Arche, bis die Wasser des Verderbens abgeflossen sind, sondern mit seinem eigenen Leben, mit seinem teuren Blut und auf ewig als das Wasser des Lebens, das jeder umsonst nehmen darf. Dennoch wird es auch für die, die Jesu Heil nicht angenommen haben, auch wieder ein Gericht geben. Doch Gott in seiner Güte und Langmut wartet damit, solange er kann, auf dass die Zeit der Umkehr noch möglichst lange währt und die Menschen seine Gnade annehmen können. Doch einmal gibt es auch ein zu spät, und darüber soll der Mensch sich Gedanken machen. Psalm 90, Vers 12 heißt es ja, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Der Mensch hat sich nicht geändert und ist böse nach wie vor, und das, was Paulus hier schreibt, sehen wir täglich. Leider. Also hat der Mensch nichts gelernt. Und doch will Gott, dass der Mensch klug wird, sich verändern lässt und gerettet wird aus seiner Liebe und nicht dem Gericht verfällt. Warum so ernste Worte heute eingangs, werdet ihr vielleicht fragen, habe ich mich auch gefragt. Aber ich denke, weil es wichtig ist, sich einmal Gedanken darüber zu machen, was mein Leben wert ist und was ich überhaupt erwarte in meinem Leben, aber auch was mache ich daraus mit meinem Leben, denn viele Menschen fragen sich ja schon, was ist der Sinn des Lebens? aber sie suchen nach Antworten nicht an der richtigen Stelle. Und so verprassen sie ihre Lebenszeit, ohne zum wahren Leben zu finden, wenn der Herr Jesus Christus, den wir hier als Herrn und Heiland verkündigen, der alle Schuld der Menschen auf sich nahm, ihm nicht begegnet. Denn nur er kann retten. Und dass dies vor allen Dingen ein Kampf ist zwischen dem Vertrauen an Gott, der es gut mit uns meint und gut macht, und dem Zweifel an seiner Existenz, wird deutlich anhand zweier Psalmworte, die ich für heute Morgen rausgesucht habe und die den inneren Kampf, aber auch die Fragen aufwerfen, wo halte ich mich denn überhaupt auf und wo suche ich meine Zuflucht und wem will ich vertrauen? Psalm 1 lehrt uns, dass es nicht gut ist, sich in falschen Kreisen zu bewegen, und so heißt es dort, Psalm 1, ab Vers 1, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Dies, so könnte man sagen, ist ein Gerichtspsalm für alle, die Gott nicht glauben wollen und die sich zu der Welt mit ihren Spöttern halten. Psalm 1 beschreibt zwei Wege, die dem Menschen offen stehen und er die Wahl hat, welchen Weg er schließlich bestreiten will. Es geht um den Weg des Gerechten und den Weg des Gottlosen. Wir haben hier eine Beschreibung des Gerechten, der gesegnet ist, weil er den richtigen Weg gewählt hat, sich an die Worte Gottes hält, ihm folgen will und dabei mitnichten völlig makellos oder vollkommen ist, aber sich nicht dem Bösen ergibt oder hingibt. Und diese Wahl der zwei Wege beschreibt auch das Neue Testament. Der Herr Jesus sagt, Matthäus 7, 13 und 14, geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt, und viele sind, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden. Diese Wahl hat jeder Mensch, und wir reden hier noch nicht davon, dass wir berufene Gläubige sind oder das Heil durch Christus schon erkannt haben. Dazu kommen wir noch, beziehungsweise muss uns klar sein, dass nur Jesus die Menschen retten kann von ihren falschen und bösen Wegen. Aber jeder Mensch kann erst einmal wählen zwischen Gut und Böse, weil er eine Ahnung davon hat, was Gott von ihm verlangt. Das sehen wir ja auch in unseren Tagen, wo es Menschen gibt, die sich für die Bewahrung der Schöpfung einsetzen, obwohl auch sie nichts von der Liebe Jesu wissen wollen, manchmal auch mit komischen Mitteln. Und es gibt diese Menschen, die eine ziemlich hohe Moralvorstellung leben und haben, aber es gibt auch die andere Seite, denen quasi alles egal ist und sie sich versündigen an Mensch und an Gott. Die Bibel macht in der Größe einer Sünde keinen Unterschied. Und Gott ist ein gerechter Gott, der Sünde überhaupt nicht sehen kann. Vom geklauten Bleistift in der Firma bis zu Mord und Totschlag. Und jeder Mensch muss darum für seine Sünde Rechenschaft abgeben, muss dafür bezahlen, wie es anfangs hieß, der Lohn der Sünde ist der Tod. Da gibt's nichts anderes. Daran kommt niemand vorbei. Und dann gibt es aber noch die Gerechten, die sich an Gott halten, die ihm glauben und die ein Leben unter seiner Herrschaft führen wollen und die sich herausretten lassen aus diesem Elend. Psalm 1 beschreibt eine Beziehung des Gerechten mit seinem Gott in immer tiefgreifender persönlicher Abhängigkeit, weil er sich dem Rat, dann dem Weg oder gar dem Kreis der Spötter und Gottlosen bewusst entzieht und so zu einem Gesegneten des Herrn wird. Wir haben hier quasi drei Stufen. Und hier sehen wir schon, dass es wichtig ist, sich nicht mit der Welt und ihren Angeboten einzulassen oder abzugeben. Wo hole ich mir Rat, also wenn ich nicht mehr weiter weiß in meinem Leben? Bei einem Freund oder bei einer Freundin, beim Psychiater oder wo auch immer? Oder frage ich bewusst meinen Herrn und Gott, was willst du? Und was würdest du mir raten? Nehme ich dieses Angebot seiner Fürsorge an und schaue in sein Wort, wenn ich Fragen habe? Lese ich in der Bibel, um von Gott Antworten zu erfahren, oder entscheide ich alles aus dem Bauch heraus, gerade so wie ich es meine? Der nächste Schritt, wenn ich mir Rat in der Welt hole, ist ja der, dass ich auch hingehen muss zu den Leuten und komme so in die Nähe gefährlichen und sündigen Denkens und Handelns, weil die Welt Gott nicht kennt und auch nicht kennen will und nichts von ihm wissen will. Und dritte Stufe, wenn man schon mal da ist, ist es ebenso gefährlich, nicht auch in die Gottlosigkeit selbst zu verfallen. Dafür sind die Angebote des Feindes zu verlockend und so süß anzuschauen und so verpackt, dass man da ganz schnell hineinfällt. Was dazu führt, dass man dem Kreis sich gar nicht mehr entziehen will und so einem gar nicht mehr bewusst ist, wo man sich derzeit aufhält. Weg des Gerechten und Weg des Gottlosen. Und dass diese ungleiche Gemeinschaft mich von Gott immer weiter wegzieht und mir überhaupt nicht gut tut. Wir haben am Freitag betrachtet auch den Weg des Gerechten, des Gesetzlosen. Wo Licht ist, ist keine Finsternis. Und Licht und Finsternis haben nichts gemein. Darum beten wir für alle, die sich auf die Straße oder in die Gassen begeben, um das Wort Gottes zu verkündigen und den Menschen in der Welt begegnen, dass die Kraft Gottes sie treibt und nicht aus einem falschen Missionsverständnis heraus sie denken, ihrem Gott einen Gefallen tun zu müssen. Saulus selbst dachte, er würde Gott einen Gefallen tun, wenn er die Gemeinde Christi verfolgte, weil er doch so gesetzestreu war, weil er sich ja auskannte in der Schrift, aber den Herrn Jesus nicht kannte. Wir sehen und erleben es doch in vielen Kirchen und Gemeinden, je weltoffener sie werden, umso weniger leben und verkündigen sie das Wort Gottes, das zum wahren Leben in Christus aufruft. Und wer es dennoch tut, wird selbst hier schon unter Repressalien leiden müssen. Wie verkehrt ist nun diese Welt geworden, die sich immer weiter von Gott und seinem Heil entfernt. Und das fängt in frommen Kreisen an. Und das sagt die Schrift auch ganz eindeutig. Wer sich aber nicht dem Einfluss weltlicher Spötter ergibt oder ihnen aussetzt, lebt im Frieden und in der Freude unter der Herrschaft Gottes als Gesegneter. Ich musste bei der Vorbereitung an Petrus denken, der sich bei Jesu Verurteilung vorher noch Feuer und Flamme und gesagt, Herr, ich folge dir bis zum Ende, sich ums Feuer mit denen scharte, die Jesus verachteten und gefangen nahmen. Wäre er doch mit dem anderen Jünger gegangen oder hätte sich dem nicht einmal ausgesetzt, so hätte er den Herrn Jesus vielleicht nicht verleugnet. Doch Jesus wusste dies. Er wusste dies ja schon vorher und so darf uns ebenso klar sein, dass Gott nichts überraschen kann. Dennoch möchte er, dass wir ihm vertrauen und uns nicht auf falsche Wege begeben, damit wir nicht in selbstverschuldete Not geraten. Darum sollen wir auch, wie der Psalmist hier schreibt, auch über seine Worte nachdenken, Tag und Nacht. Und wer sich mit dem Wort Gottes beschäftigt, darin forscht, der hat gar keine Zeit, sein Leben mit unnützen Dingen zu verprassen oder über unwichtige Dinge sich Gedanken zu machen. Und was habe ich mir und teils immer noch über so Unwichtiges den Kopf zermartert? Und wenn ich aber anfange, über sein Wort, über Gottes Wort mir Gedanken zu machen, so werde ich ruhig und es tut meiner Seele gut. Denn Gott hat Gedanken des Friedens für und über uns, damit unsere Seele bei ihm zur Ruhe kommen darf. Darum ist es wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, womit ich mich beschäftige und wofür ich meine Zeit verbrauche. Klar liegt noch die ganze Ewigkeit vor mir, könnten wir sagen, aber Gott möchte, dass wir heute schon die Zeit in der rechten Weise auskaufen und nicht vergeuden. Auch aus dem Epheser 5, Abvers 15, seht nun genau zu, wie er wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Sich dem Willen Gottes unterzuordnen, darum geht es. Und ihm gehorsam zu sein, damit wir seinen Weg folgen können, damit wir ihn erkennen, der eng oftmals beschwert und auch mit Leid, aber dennoch lohnenswert ist, weil Christus uns zum Ziel führt. Der Psalmist schreibt weiter, dass der, der Gott vertraut und nach seinen Worten handelt, auch Frucht bringen wird. Wie ein Baum, der ständig Nährstoffe erhält, durch die er wachsen kann. So soll auch das Leben des Glaubenden von der Quelle des Lebens her wachsen. Von Christus, der Quelle des Lebens, der uns Nahrung, der uns Kraft, Zuversicht, Hoffnung und Freude schenkt. In ihm haben wir alles, was wir für ein gesundes Wachstum brauchen, um auch andere mit auf den Weg zu führen, der ins Leben eingeht. Wenn der Psalmist aber schreibt, dass dem Frommen alles gelingt, so ist sicherlich nicht damit gemeint, dass wir keine Ängste, keine Sorgen, keine Nöte mehr haben werden und dass wir ein Leben im Glück führen werden, ohne Widerstände. Aber er gibt den Hinweis darauf, wer sich auf Gott verlässt, wird niemals verlassen werden und kann sich immer auf seinen Gott, der ihn gut und richtig führt, verlassen und berufen. Der Gottlose hingegen lebt nach seiner Lust und seinen Leidenschaften, wie sie uns zum Beispiel Paulus aufgezählt hat. Und wie schrecklich diese Dinge auch sind, aber sie sind in ihrer Zusammenfassung eines: ohne Hoffnung, völlig verkehrt und wieder natürlich, die nicht nur so leben, sondern auch noch Gefallen darin finden, wenn andere so leben. Umso mehr brauchen die Menschen die Gnade Gottes und Vergebung. Und darum eine Umkehr von dem Bösen tun, wozu sie nur der Herr Jesus bewegen kann. Die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben. Und genau aus diesem Grund ist der Herr Jesus auf diese Welt gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wer sich nicht der Gnade Gottes unterstellt, der mag gute Eigenschaften auch haben und vielleicht sogar nicht in solche Ausschweifungen leben und wird dennoch vergehen wie die Spreu im Wind, denn das Entscheidende zum Heil fehlt. Christus. Christus, der einzige Weg. Der Glaube, der selig macht und befreit von aller Last, die nicht durch Werke, seien sie noch so gut, weggewischt werden können. Es gibt keine Vergebung ohne Sühne und darum kam Jesus. Und das steht auch im Römer 22 bis 26. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder unter Mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Wir haben hier die zwei Seiten. Auf der einen Seite dahingegeben, dahingegeben, dahingegeben. Und hier gerecht gemacht, gerecht gemacht, gerecht. Diese Gerechtigkeit ist es, die uns im Gericht, von dem auch der Psalmist schreibt, bestehen lässt. Nicht, weil wir gerecht wären, also von uns aus, sondern weil Christus uns gerecht gemacht hat durch seinen Tod und die Strafe, die eigentlich wir hätten für unsere Schuld und Sünde tragen müssen. Er hat sie bezahlt. Denn er hat sie getragen, wie auch Jesaja schon schreibt, Jesaja 53, 5. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unser Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wer sich dem nicht unterstellt, der wird wie der Gottlose im Gericht Gottes nicht bestehen können. Doch alle, die Jesus Christus glauben, haben einen Stellvertreter, und alle Schuld ist bezahlt und vergeben. Sie ist vergessen bei Gott und wir brauchen sie auch selber nicht wieder rauszuholen. Der große Unterschied liegt nicht darin, dass wir gut wären oder es wert wären, weil wir irgendetwas Gutes getan hätten, was uns diese Gnade hätte verdienen lassen. Es ist vielmehr so, dass Jesus Christus etwas getan hat und er will, dass den Menschen geholfen werde und uns gesucht hat, damit wir gerettet würden. Die Gnade ist ein Geschenk, das wir nur anzunehmen brauchen. Also er kennt uns und hat alles dafür getan, dass wir im Glauben leben können. Es ist sein Geschenk an uns und so greife und ergreife das ewige Leben, solange es noch heißt, heute. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht. Jetzt sagte ich aber, dass ich eigentlich zwei Psalmenworte den Kampf verdeutlichen wolle, und das führt uns eher noch kurz, aber zu dem Abschlussgedanken, den ich mit Psalm 139 verbinden möchte. Psalm 139 ab Vers 2. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst all meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Gott kennt uns ganz genau und bis ins Kleinste weiß er über uns und unsere Gedanken ganz genau Bescheid. Und das ist das Wunderbare und eigentlich das Unbegreifliche, wie der Psalmist schreibt. Wenn Gott mich doch so gut kennt und es keinen Ort gibt, an den ich letztlich fliehen könnte, so darf ich doch gewiss sein, dass er, der für mich auf Golgatha gekämpft und gesiegt hat, mich auch sicher zum Ziel bringen wird. Von allen Seiten umgibst du mich. willst du nicht auch diesem Heiland dein Leben geben, wenn es du noch nicht getan hast? Er hat die Welt mit ihren Verzückungen, Verführungen und Versuchungen, denen auch wir immer wieder ausgesetzt sind, überwunden. Und mit ihm dürfen wir Überwinder sein. Und Christus schenkt ein Leben mit Freude und Zuversicht auf diesen Tag Christi hin, vor dem wir als Kinder Gottes uns nicht fürchten brauchen. Wie Johannes schreibt, und damit komme ich jetzt wirklich zum Schluss, 1. Johannes 5, ab Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt den, der aus ihm geboren ist. Hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wir laden ein an diesen Gott, der sich selbst für uns hingegeben hat, zu glauben und sein Leben anzuvertrauen. Er ist die Liebe und lädt ein zur Versöhnung mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus.